Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir möchten dir danken, dass du ja diesen Abend vorbereitet hast für uns. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt wirklich bei uns ankommst, dass wir bei dir ankommen und dass wir auf dich hören. Wir möchten dich loben mit unseren Liedern, möchten mit dir reden im Gebet, möchten auf dich hören in der Andacht, möchten dir Danke sagen, dass wir das tun dürfen. Du bist groß, du bist für uns gestorben, du lebst. Du bist auferstanden, das ist der Hammer, was du alles für uns getan hast, was wir in dir haben. Das wollen wir dir zusingen, wollen dich dafür loben. Amen.
Hallo, schönen Abend auch von meiner Seite. Ich habe heute die Ehre, die Andacht zu halten. Und genau, wie letztes Mal der Steffen schon erklärt hat, ist es so, dass wir in T-Group, jeder Mitarbeiter hat da so seine eigene Reihe. Sprich, wir versuchen irgendwie eine Konstanz zu haben, auch wenn es mehr oder weniger klappt. Und meine Reihe nennt sich Blickwinkel. Die Kinderbibel neu entdeckt. Ziel des Ganzen war es, Geschichten, die wir aus der Jungschar, Kinderstunde etc. kennen, einfach nochmal neu zu erleben, sprich ja einfach da vielleicht auch ein paar Punkte zu entdecken, die wir so aus der Kinderstunde jetzt nicht unbedingt kennen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mich davon ein bisschen entfernt, weil es mir brutal schwer gefallen ist, überhaupt nachzuvollziehen, was kennt man denn aus der Kinderstunde, weil ich selber nie in der Kinderstunde war oder in der Jungschar. Ich war da immer nur als Mitarbeiter. Deswegen versuche ich neuerdings zwar immer noch Kindergeschichten letztendlich ja wiederzugeben, aber versuche halt eben alles Mögliche da reinzupacken und ich hoffe, dass da das ein oder andere Neue auch für euch dabei ist. Also für mich waren ein paar neue Dinge mit dabei. Jetzt fange ich mit was an, wo jeder Dozent alle Studenten verliert, mit einem Exkurs. Ich fange an mit einer Studie und zwar geht es in der Studie um das Thema Aufmerksamkeit von Zuhörern. Da wurde festgestellt, und das ist schon mal eine sehr ernüchternde Tatsache, dass die Ersten nach 30 Sekunden aussteigen. Das heißt, wahrscheinlich sind ein paar von euch schon gar nicht mehr anwesend und wissen schon gar nicht mehr, worum es hier eigentlich geht. Und das, was aber letztendlich das Fazit des Ganzen ist, und das ist natürlich ja auch nett, dass durchschnittlich die Aufmerksamkeit 45 Minuten beträgt. Deswegen sind beispielsweise auch Schulstunden 45 Minuten lang, ja, so als Beispiel. Jetzt kenne ich die Leute, die die Studie gemacht haben, nicht und bin auch jetzt nicht unbedingt in der Lage zu sagen, 45 Minuten passt auf jeden Fall, weil was zur Aufmerksamkeit ganz wichtig ist, das ist sehr individuell. Ja, also jeder muss da selber sein Gefühl für bekommen und das ist letztendlich sehr subjektiv und es ist eine Einstellungssache, weil wenn man sich hier heute Abend hinsetzt, weil man das will, dann hat man bestimmt eine längere Aufmerksamkeitsspanne, als wenn man das nicht will. Genau, und es gibt natürlich interne und externe Einflüsse, habe ich es jetzt mal genannt. Sprich, es gibt Einflüsse, die ich selber bestimme. Das heißt beispielsweise, wenn ich weiß, mein Handy lenkt mich ab und ich lege es beiseite, dann bestimme ich das selber. Das kann aber auch zum externen Einfluss kommen, wenn das Handy von jemand anderem klingelt. Dann kann ich nichts dafür, dass meine Aufmerksamkeit abreißt. Was das Ganze mit der Bibelgeschichte zu tun hat, die wir uns heute anschauen, dazu komme ich später. Und wir wollen uns heute die Geschichte von Jona anschauen und die von euch, die eine Bibel dabei haben, dürfen das einfach mal aufschlagen. Findet sich zwischen Obadja und Micha, also ganz einfach zu finden eigentlich. Ich würde euch jetzt eine Seitenzahl sagen, aber das bringt auch wenig. Der erste Punkt, ich bin nicht auf der Tastatur eingeschlafen. Der erste Punkt, ich lese einfach mal, wir fangen von hinten an, nicht wundern. Ich lese mal ein paar Verse vor. Ich beginne bei Kapitel 3, Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliegen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Ich habe mir vorgestellt, das Erste, was Jona hier gemacht hat, nachdem Gott sich so entschieden hat, war, Also, wie oft stehen wir da, wenn Gott uns was sagt und machen, darauf hatte ich jetzt gar keine Lust. Oder, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mein Plan war doch viel besser. Und so auch Jona hier. Ja, er sagt, warum, also das war mir schon klar, warum musste ich da jetzt noch hin, nur damit du dann deine Meinung änderst. Der zweite Punkt, und wir bleiben im vierten Kapitel. Wir haben einen Gott, der uns kennt. Das ist, fand ich ganz interessant beim Lesen vom Text, dass er ja hier eindeutig sagt, er wird zornig, ja, er findet es nicht gut, wie Gott sich da entschieden hat, findet also die Gnade Gottes an dem Punkt ungerecht, wie auch immer man dazu in der Lage sein kann als Mensch. Und genau das erkennt Gott auch und fragt ihn, meinst du, dass du im Recht bist, wenn du wütend bist? Und dann geht es eben weiter, dass Jona sich da vor die Stadt setzt und da mal gucken will, was jetzt Gott mit dieser Stadt macht, mit Ninive. Und Gott schenkt ihm einen Baum, der ihm Schatten schenkt. Und in der Nacht oder am Morgen kommt ein Wurm, zerfrisst den Baum, der Baum ist weg und ihm knallt die Sonne auf den Kopf. Und der Jona ist wieder wütend. Und Gott fragt ihn wieder, bist du jetzt wütend, weil der Baum weg ist? Und das war eine rhetorische Frage, ja, aber Jona sagt, ja, ich bin jetzt sehr wütend. Und da hat Gott sich wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich dich. Weil jetzt sagt Gott nämlich, da sagt Gott zu Jona, meinst du, dass du im Recht bist? Und er sagt, ja. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch noch viele Tiere. Er hat ihn da so ein bisschen aus der Deckung gelockt. Ja, der kennt den Jona. Der weiß, wenn er ihm das jetzt einfach so gesagt hätte, dann hätte er das nicht verstanden. Sondern er kennt Jona und weiß, der ist ein bisschen skeptisch und ich muss den aus seiner Deckung rauslocken, damit er das blickt. Und Jona sagt ganz, meint zu wissen, ja, ich bin auf jeden Fall zu Recht wütend. Und Gott sagt, ja, du hast überhaupt keinen Grund, wütend zu sein. Du bist nicht derjenige, der dieses Volk, also erstmal den Baum erschaffen und wieder sterben hat lassen und der dieses Volk geschaffen hat. Und es ist zwar gerade hat sich eigentlich schuldig gemacht vor mir, aber ich habe trotzdem auch das Recht, da Gnade drüber auszusprechen und es ist nicht dein Job, Jona. Und das ist auch der Übergang letztendlich in den nächsten Punkt. Wir haben einen mächtigen Gott. Das zeigt er nicht nur hier, dass er in einem Tag eine Staude wachsen lassen kann und dann wieder verderben lassen kann. Das zeigt er allein im Buch Jona, zeigt er das ein paar Mal. Und ich möchte einfach nur die Verse vorlesen, wo das einfach deutlich wird. Und zwar einmal in Kapitel 1, Vers 4. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer. Mal eben. Und in Vers 15 dann, und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wetter. Dann in Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und dann in Vers 11. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Es braucht also in der Regel nur ein Wort von Gott. Er sagt dem Wetter, jetzt geht's los, dann geht's wieder los. Er sagt dem Wetter, jetzt hört's wieder auf, dann hört's wieder auf. Er sagt dem Fisch, da ist ein Typ, den sollst du mal bitte in den Mund nehmen, macht der Fisch. Also ihm gehorcht einfach alles. Fand ich wieder neu ganz spannend zu sehen, dass da gar nicht groß steht, wie er das gemacht hat, weil es kein Wie gibt. Ja, er muss nicht den Fisch trainieren oder irgendwas. Er muss nicht üben, sondern es reicht ein Wort. Das, was er will, das geschieht. Wir wollen weiter gucken. Wir gehen jetzt, wie gesagt, also wir haben jetzt im vierten Kapitel, war jetzt der erste Fokus. Jetzt gehen wir ins dritte Kapitel. Und es geht weiter mit, Gott ist geduldig. Jetzt habe ich schon zwei Punkte vorgemacht, nicht schlimm. Gott ist geduldig, weil wie geht es dritte Kapitel los? Dritte Kapitel, Vers 1, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Ist eigentlich auch nicht die Regel, dass Gott sich ein zweites Mal an irgendwas wendet. Wir haben gerade eben gehört, ein Wort sollte genügen, wenn Gott spricht. Bei Jona offensichtlich nicht. Aber wir haben keinen Gott, der sagt, ja, einmal und keine zweite Chance, sondern er hätte es wahrscheinlich noch ein drittes, viertes und hundertstes Mal gesagt. Und das zeigt, dass wir Menschen durch unseren eigenen Willen, den wir auch leider zum Schlechten nutzen können, in einer besonderen Rolle sind und uns Gott aber besonders lieb hat und da auch Rücksicht letztendlich drauf nimmt. Und wie gesagt, er würde nicht nur das zweimal sagen oder dreimal, sondern er steht immer wieder da. Weil wie oft haben wir alle erlebt, dass wir ja wegen derselben Sünde wieder und wieder jeden Tag neu zu Gott kommen müssen und Gott steht immer mit offenen Armen da. Und dann Umkehr in allem. Gott erwartet oder wünscht sich von uns, dass wir dann umkehren. Und ich fand das so cool, dass Ninive mit ziemlich gutem Beispiel vorangeht. Also Jona geht da rein in diese Riesenstadt, geht ein Tagesmarsch, geht da los, obwohl die Stadt erstmal drei Tagesmärsche groß ist, okay, also eine Riesenstadt, 120.000 Menschen, also Karlsruhe hat 300.000 vielleicht so als Beispiel, so zum Vergleich. Und er geht da rein und predigt und er predigt es nur einmal und die Leute von Ninive, die blicken's. Und das fängt dann in Anführungsstrichen klein an. Vers 5. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Schon mal ein guter Schritt. Aber es wird noch verrückter letztendlich. Denn in Vers 6 und folgende geht es dann weiter. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen, in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es soll weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man solle sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Das ist mal eine Umkehr. Das ist mal ein Statement, das der König da setzt. Der macht nicht ein bisschen was, ja, der sagt nicht, okay, es reicht, wenn wir jetzt drei Tage fasten und dann schauen wir mal, was passiert. Und er sagt nicht, ja, ich als König, ich faste jetzt und das sollte dann reichen, sondern er lässt es ausrufen und sagt, selbst die Tiere sollen fasten. Jeder einzelne, Mensch und Tier. Und das gilt auch für unser Leben, weil auch wir haben mehrere Bereiche im Leben, in manchen fällt es uns leichter umzukehren. Und in manchen sind wir vielleicht schon umgekehrt, in Anführungsstrichen. Und an anderen Stellen, da lassen wir Gott nicht richtig rein. Da lassen wir Gott nicht ans Steuer. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo deutlich macht, wenn wir alles umkehren, dann kommt's uns zum Guten. Und es ist interessant, weil eigentlich ist es nicht gut zu fasten, im Sinne von, also man hat Hunger, man hat Durst, man hat einen Sack an. Ja, und sitzt in der Asche. Das ist erstmal nicht schön. Aber Gott kann daraus was Gutes machen, auch wenn wir es uns in dem Moment nicht wirklich vorstellen können. Und dann das, was wir ja schon hatten, was dann in Vers 10 auch nochmal kommt. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Jeder von uns hätte den Tod verdient für das, was er jeden Tag, jede Minute falsch macht. Und Gott ist gnädig und sagt, ihr müsst nicht sterben für das, was ihr getan habt. Wir kommen zu Kapitel 2. Und ich lese jetzt einfach mal den ersten Vers. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. So, wem was auffällt, 3 Tage und 3 Nächte. Das ist natürlich, ich denke, da klingeln bei allen die Alarmglocken. Und jedes Kinderstundenkind ruft jetzt, Jesus. Genau richtig. Das ist auch hier die richtige Antwort. Das ist natürlich ein Beispiel, das auch Jesus dann letztendlich nutzt. Und zwar sagt er in Matthäus 12, Vers 40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und jetzt könnte ich versuchen, das irgendwie zu erklären, ob die Leute das damals vielleicht schon verstanden haben. Aber eigentlich ist jetzt relativ klar, wenn man das so liest, dann ist da noch kein Bezug zu Jesus. Ja, wir haben den Bezug zu Jesus, weil wir das Neue Testament schon haben. Aber die Leute damals, zur Zeit des Neuen Testaments, hatten ja kein Neues Testament. Ich denke, das ist logisch. Und deswegen habe ich an der Stelle einen Werbeblock eingebaut, weil wir haben gerade die Israel-Konferenz hier auf der Lahö. Und da wird gerade ein Thema behandelt, nämlich der Messias im Alten Testament. Das macht der Dr. Arnold Fruchtenbaum und der hat es jetzt am Mittwoch und am Donnerstag schon gemacht. Und es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich war beide Male tatsächlich da und auch wenn es sich zieht, weil es auf Englisch ist und dann auf Deutsch übersetzt werden muss, ist es unfassbar spannend zu erkennen, wie die Juden Jesus kennengelernt haben im Alten Testament. Er hat am Mittwoch angefangen, einfach nur zu erklären, wo in den 5 Büchern Mose Jesus zu finden ist und wie viel man schon lernen kann nur aus den 5 Büchern Mose. Und es ist faszinierend, was einem da auffällt, weil als Heidenchrist kennt man das gar nicht so und manchmal stempelt man das Alte Testament so ein bisschen ab und sagt, das ist ja gar nicht so wichtig und das, was sagt mir das heute in meinem Leben noch? Und es ist so spannend zu sehen, was da schon drinsteckt von Jesus letztendlich. Und er hat gestern weitergemacht und hat aus Jesaja ganz viele Parallelen gezeigt und wie gesagt, an der Stelle einfach nur die Empfehlung, sich vielleicht die vorherigen nochmal anzuschauen und morgen beziehungsweise am Montag entweder zu kommen oder dann abends einzuschalten im Livestream, weil es ist richtig, richtig gut und es sind richtig coole Punkte, die der Herr Fruchtenbaum da erwähnt und da auslegt auch. Genau, noch ein kleiner Disclaimer und dann geht's weiter. Und zwar sind wir jetzt schon im 1. Kapitel. Und im 1. Kapitel geht's jetzt endlich um die Aufmerksamkeit. Das, was ich am Anfang schön erzählt habe aus der Studie, soll jetzt auch auf die Geschichte irgendwie angewandt werden. Die Aufmerksamkeitsspanne von Jona, die erkennen wir in den Versen 1 bis 3. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein und mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus dem Augen zu kommen. Also seine Aufmerksamkeitsspanne war da wohl recht gering, weil entweder er hat sich von Anfang an, also noch bevor Gott angefangen hat zu sagen, was er tun soll, dazu entschieden, er will es nicht tun. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn man die Geschichte nicht kennt, könnte man noch hoffen, vielleicht hat er es nicht richtig verstanden. Ja, vielleicht war es keine Absicht. Ja, aber wir erfahren ja später, dass er das mit voller Absicht getan hat. So viel zum Thema Aufmerksamkeit ist Einstellungssache. Und dann haben wir die Aufmerksamkeitsspannen dieser Mitreisenden. Und da lesen wir aus dem 1. Kapitel die Verse 8 bis 10. Und da heißt es, da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Fand ich spannend. Also die haben sofort geblickt. Und jetzt habe ich versucht, so ein bisschen den Vergleich zu ziehen als Christ. Wenn man als Christ aufwächst oder in der christlichen Familie, so kann man es vielleicht besser nennen, dann ist es ja so, dass man in die Kinderstunde geht. Ja, und ab einem gewissen Alter in die Jungscha. Und dann in T-Group im Idealfall. Dann kommt noch ein Bibelunterricht. Also man hat so viel Input als Christ, ja, wenn man als Christ aufwächst oder die Eltern einen in die Richtung erziehen, wie auch immer man das nennen will. Und als Jude ist es nochmal einen Ticken extremer. Weil bei den Juden steckt so viel mehr noch dahinter, weil das nicht nur ein Glaube ist, sondern das ist ihr Volk. Ja, also das ist, die können oder konnten über Generationen hinweg wussten die, von wem sie abstammen. Das war nicht einfach irgendwas, was sie da gelernt haben, sondern das war ihre Geschichte, die Geschichte ihres Volkes. Das heißt, der Jona wusste eigentlich ganz genau, was es heißt, wenn der Herr zu ihm sprach, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive. Also er hat es eigentlich verstanden. Aber in dem Moment wollte er es nicht verstehen. Wollte das nicht tun. Und es ist so spannend, weil die Leute, die da mit ihm reisen, die sind anscheinend nicht, also keine Hebräer, weil die beten ja vorher, versuchen sie ihre Götter anzubeten und versuchen ihre Götter um Hilfe und Beistand zu bitten. Aber die haben von dem wohl gehört und es hat schon gereicht. Die haben gehört, was der schon gemacht hat und es reicht völlig aus, damit die jetzt Angst haben und sich fragen, Jona, wie kann man so dumm sein? Was hast du dir dabei gedacht, das zu tun? Was hast du dir dabei gedacht, vor deinem Gott wegzurennen? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn unsere persönliche Aufmerksamkeit? Auch wir, da bin ich mir sicher, rennen an der einen oder anderen Stelle vor Gott weg. Vielleicht nicht vor einer riesigen Missionsreise. Aber also ich wüsste in meinem Leben direkt ein paar Dinge, wo ich nicht das tue, was Gott sich von mir wünscht. Und ich denke, da fallen euch auch einige Dinge ein. Und der Steffen hat es vorhin kurz gebetet und gemeint, schenk uns jetzt die Aufmerksamkeit auf dich zu setzen. Weil wie oft entscheiden wir uns innerhalb einer Woche, unsere Aufmerksamkeit nicht auf Gott zu setzen und nicht auf Gott zu legen. Und wie gesagt, es ist eine Eigenverantwortlichkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch fremdgesteuert oder kann es fremdgesteuert sein. Weil jetzt nehmen wir als Beispiel den heutigen Abend. Da kann es natürlich sein, dass ein Handy klingelt oder, keine Ahnung, weiß nicht, irgendeine Motte fliegt rum. Ja, das reicht schon aus manchmal, um sich ablenken zu lassen und nicht mehr mit der Aufmerksamkeit bei der Sache zu sein, die wichtig ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ich glaube, es ist ganz normal, dass wir nicht immer voll Aufmerksamkeit sind und dass wir nicht alles verstehen und nicht alles auch beim ersten Mal quasi aufnehmen können. Aber was ist denn die Schlussfolgerung daraus? Und die Schlussfolgerung ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, was bei den Juden und bei den Christen oder generell in Religionen ja ganz klassisch ist. Man geht in Kigo, in die Jungscha, in Bibelunterricht, in T-Group. Und man wiederholt die Themen. Keinem von euch, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, war die Geschichte Jona unbekannt. Aber es geht darum zu wiederholen, weil wir beim ersten Mal bestimmt nicht alles verstehen. Und wir können natürlich auch versuchen, Notizen beispielsweise zu machen. Ich bin überhaupt kein Notizenmensch, ja. Also mir würde es nichts bringen, das lenkt mich nur noch mehr ab. Aber wenn euch das hilft, macht euch Notizen. Weil ihr werdet beim ersten Mal das vielleicht nicht verstehen, aber wenn ihr es dann irgendwann mal wieder lest, könnt ihr es verstehen. Weil Gott kann das geben, dass ihr im Nachhinein das verstehen könnt. Und wenn ihr was überhaupt gar nicht versteht und beim dritten Mal nachlesen immer noch nicht versteht, dann muss man fragen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. eigentlich ein witziges Lied, ja, aber total wahr. Und wenn wir Gott fragen, dann bekommen wir auf jeden Fall eine Antwort. Und Gott zu verstehen ist manchmal ganz schwer, deswegen fragt eure Geschwister im Glauben, fragt uns Mitarbeiter, fragt die Person, mit der ihr da seid. Und da kann einem so viel erklärt werden, was man vorher vielleicht gar nicht verstanden hat. Genau, zusammenfassend, glaube ich, ist mir wichtig geworden, dass wir noch so viel vor Gott weglaufen können, versuchen können, ihm aus dem Weg zu gehen. Aber wenn wir uns einmal für ihn entschieden haben, wird er uns immer hinterherlaufen. Und wenn wir uns noch nicht für ihn entschieden haben, wird er uns auch hinterherlaufen. Und er sagt nicht, wenn wir uns das dritte Mal gegen ihn entschieden haben, jetzt will ich nicht mehr. Sondern er kann oder wird immer wieder mit ausgebreiteten Armen dastehen und sagen, du darfst wiederkommen und darfst nochmal versuchen. Und auch wenn wir manchmal machen, verdreht Gott nicht die Augen, sondern sagt, ja, jetzt zeige ich dir mal, wie es geht. Genau, ich möchte noch mit uns beten. Papa, wir wollen dir Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen, dass du ja mit uns gehst. Auch wenn wir es manchmal nicht spüren oder gar nicht wollen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du dabei bist. Wir wollen dir danken, dass du ja uns wirklich auch trägst. Dass wenn wir nicht mehr können, wenn wir eigentlich fertig sind, dass du ja uns auf deine Schultern nimmst und durch das durchträgst, wo wir zu kämpfen haben. Wir wollen dich bitten, dass du ja uns das zeigst und dass du uns das spüren lässt und dass wir ja das dann auch anderen Menschen weitergeben können, von dir erzählen können und deinen Namen groß machen können. Wir wollen dich jetzt ja um den Abend bitten, dass wir einfach eine schöne Zeit zusammen haben, eine gute Gemeinschaft, gute Gespräche und dass du im Mittelpunkt bist und nicht, sobald dir die Türen aufgehen, irgendwie in den Hintergrund rückst. Amen.